Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkklang, sagt Sandra Knopp. Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Simon Wager. Im Zentrum der heutigen Sendung stehen zwei Frauen, die eine Leidenschaft teilen. Sie lieben es zu schreiben und sie geben ihr Wissen an jene weiter, die selbst mit dem Handwerk Schreiben beginnen möchten.
Ich kann mit dem Schreiben meine Gedanken sortieren. Ich kann mit meinem Schreiben Gefühle ausdrücken. Und sobald man sie da sein lässt und ausdrücken kann, verwandeln sie sich auch. Gefühle kann man nie wegmachen. Gefühle kann man nur verändern. Ich kann mit dem Schreiben Pläne durchdenken. Es ist ein Proberaum für Lebensentwürfe, für Tagesentwürfe, für Tagesziele. Und das Schöne ist, das ist ein Satz, den ich immer gerne sage, es ist nur Tinte auf Papier.
Eine wunderbare Geschichte, die einem nicht aus dem Kopf geht und eine sympathische Heldin oder Helden, wenn man von Anfang bis Ende mit dieser Heldin oder dem Helden mitgeht beim Lesen und diesen Plot, diesen außergewöhnlichen, spannenden, nur so weiterblättert, dann wird das ein Bestseller.
Meine Kollegin Martina Raab hat für diese Sendung mit Buchautorin und Schreibcoach Barbara Pachel-Eberhardt und Bestsellerautorin Hera Lind gesprochen. Wir starten in Salzburg, denn dort lebt und arbeitet Hera Lind. Lind ist Jahrgang 1957. Geboren wurde sie in Bielefeld als Herlind Wartenberg. Studiert hat die Tochter eines Arztes und einer Musikpädagogin Germanistik und Theologie in Köln. Parallel dazu absolvierte sie eine Gesangsausbildung an der Musikhochschule Köln und Düsseldorf. 1982 war sie festes Mitglied des Kölner Rundfunkchors und machte sich auch als Solistin zunehmend einen Namen. Seit 1988 schreibt Hera Lind auch Bücher. Den Durchbruch schaffte sie 1994 mit Das Superweib. Auch als TV-Moderatorin, etwa für Herzblatt, wurde sie bekannt. Seit 2010 schreibt die Autorin sogenannte Tatsachenromane. Diese beruhen auf Lebensgeschichten ihrer Leserinnen und Leser. Zuletzt erschien im November 2023 Das einzige Kind im Knauch Verlag. Martina Raab hat die Autorin via Zoom zum Gespräch getroffen und mit ihr über die Faszination Musik und Schreiben, über ihren persönlichen Lieblingsschreibplatz und ihre Schreibseminare gesprochen.
Ja, von der Sängerin zur Bestsellerautorin, von den Notenzeichen zu den Buchstaben. Spielt die Musik eigentlich in ihrem Leben weiterhin eine wesentliche Rolle? Die Musik, besonders die klassische Musik, spielt nach wie vor eine große Rolle. Das ist mein seelisches Handwerkszeug, was ich mitbekommen habe, wofür ich dem lieben Gott sehr dankbar bin. Und ich habe immer wunderbare Musik auf den Ohren, wenn ich laufen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich wie jeden Abend nach dem Schreiben noch einmal in Salzburg über den Mönchsberg gehe. Ich bin da sehr reich und voller Töne.
Gibt es ein Lieblingswerk oder eine Lieblingskomponistin von Ihnen, den Sie uns gerne verraten wollen?
Natürlich bin ich ausgesprochen ein großer Fan von Johann Sebastian Bach und habe auch alle seine Werke gesungen und auch sogar meine damalige Examensarbeit über die Matthäus-Passion geschrieben. Aber es darf auch gerne etwas weltlicher werden und deswegen liebe ich auch sehr Verdi oder Puccini oder den Rosenkavalier von Richard Strauss.
Man kennt sie als Bestsellerautorin unter dem Namen Hera Lind. Warum ausgerechnet dieser Name?
Das ist ganz einfach. Mein Vorname ist eigentlich Hera Lind. Ein sehr seltener weiblicher Vorname, den ich nie wusste. Und als ich anfing, Bücher zu schreiben, suchte ich nach einem passenden Pseudonym, denn als Hera Lind Wartenberg war ich als Sängerin bekannt in den 80er und 90er Jahren. Und so habe ich aus Hera Lind Hera Lind gemacht.
Was muss ein Buch aus Ihrer Sicht haben, um zum Bestseller zu werden?
Einen mitreißenden Plot natürlich. Eine wunderbare Geschichte, die einem nicht aus dem Kopf geht. Und eine sympathische Heldin oder Helden. Wenn man von Anfang bis Ende mit dieser Heldin oder dem Helden mitgeht beim Lesen und diesen Plot, diesen außergewöhnlichen, spannenden, nur so weiterblättert, dann wird das ein Bestseller.
Sie haben einmal gesagt, Schreiben ist wie der Jakobsweg. Warum? In welcher Hinsicht?
Also ich war zwar noch nie auf dem Jakobsweg, aber ich laufe wahnsinnig gern und viel, also täglich meine 10 Kilometer. Und ich denke, beim Jakobsweg bist du ja einmal sehr mit dir selbst alleine und mit deinen Gedanken und deinem Innenleben, was der eine wichtige Bestandteil des Schreibens ist. Aber der andere ist eben auch, sich für andere Menschen zu interessieren, für deren Geschichten, für deren Schicksale. Und es gibt ja immer Menschen, die laufen ein Stück mit dir und du tauschst dich aus. Und dann bist du wieder alleine. Und genauso ist das mit dem Schreiben. Ich nehme ja auch Geschichten von anderen Menschen mit in meine Romane. Aber letztlich gehe ich diese lange Strecke bis zum Wortende über 400, 500 Seiten ja alleine. Wie lange schreiben Sie selber am Tag? Wenn ich schreibe, dann zwischen 6 und 8 Stunden, was gar nicht so außergewöhnlich ist, und mache dazwischen eine Pause. Ich sorge auch immer dafür, dass ich mich bewege. Also ich mache mindestens 2 Stunden Sport am Tag, auch und gerade, wenn ich schreibe.
Haben Sie einen persönlichen Lieblingsplatz beim Schreiben?
Das ist natürlich zu Hause mein wunderbares Arbeitszimmer mit Blick auf die Kollegienkirche, wo ich in Salzburg wohne und arbeite, am schönsten Platz Österreichs in Salzburg. Und wenn ich unterwegs bin, und das ist neu, dann tut es auch mein iPad. Also den Winter verbringe ich ja oft auf Schiffen, wo ich Schreibseminare gebe für die Passagiere. Und dann tut es auch wirklich mein Balkon vor meiner Kabine und ich schaue aufs Meer.
Sie haben gerade Schreibseminare erwähnt. Die finden ja in einem ganz besonderen Ambiente statt, nämlich bei Ihnen daheim. Wie kamst du dazu?
Wir haben eben diese traumhafte Altstadtwohnung und als ich die sah, sagte ich zu meinem Mann, das müssen wir mit anderen Menschen teilen. Also wir können nicht nur Privatleute einladen, sondern ich möchte hier Schreibseminare machen, weil es auch diese unmittelbare Nähe zu Mozarts Geburtshaus hat. Also ich spüre quasi die Energie und die Kreativität von Mozart hier in dieser Wohnung und bin sogar überzeugt, dass der hier war. Der hatte hier bestimmt eine Freundin oder er hat eine Nachbarin hier besucht. Also auch diese Festspielenergie, das ist in diesen 4 Wänden ganz, ganz einmalig. Und alle Teilnehmer, die wieder gehen, sagen, so eine kreative Energie haben sie noch nie erlebt in einem Raum. Und das ist bei uns in der Wohnung.
Und was wollen Sie den Teilnehmenden vermitteln?
Letztlich vermittle ich Ihnen eine Schreibtechnik, ein Handwerk. Sie kommen mit einer fertigen Geschichte und sagen, ich arbeite da seit 4 Jahren dran, aber ich kriege den Karren nicht aus dem Wald, sage ich mal. Also die meisten sehen den Wald vor Bäumen nicht. Und man muss auch ganz viel rausschmeißen, wie aus einer völlig überladenen Wohnung oder aus, ja, wenn man entrümpelt. Man muss auch krass kritisch sein. Ich als Außenstehende kann dir sagen, was alles rausfliegen kann. Da sage ich immer, mit dem Läusekamm gehen wir es mal da durch deinen Worte- und Gefühlswald. Und dann nehmen wir mal meine professionelle Technik zur Hand. Mimik, Gestik, Körpersprache, Atmosphäre, Gerüche, Geräusche und weniger ständige Erklärbären. Und wirklich jeder, der hier war, sagt am Ende, Mensch, warum bin ich da nicht alleine drauf gekommen?
Wie sind Ihre ersten Romane entstanden? Hatten Sie da einen genauen Plan zur Geschichte und den Personen? Oder ergab sich die Geschichte quasi beim Schreiben?
Tatsächlich ergab sich das damals beim Schreiben. Ich war da völlig blauäugig, war ja klassische Sängerin im festen Engagement auf Lebenszeit. Ich hatte also gar nichts zu verlieren. Und ich glaube, das ist immer die beste Voraussetzung. Völlig ohne Druck, ohne Leistungsdruck. Ich war in sämtlichen meiner 4 Schwangerschaften. Im 9. Monat konnte ich nicht mehr auf Tournee mitfahren, auf Konzertreisen. Und da habe ich mir einfach die Zeit vertrieben mit Schreiben, übrigens damals in der Garage, weil ich gar kein eigenes Zimmer hatte und mit wachsender Kinderzahl erst recht keinen Platz mehr für mich. Aber das war immer so meine Auszeit, wo ich mich in eine andere Welt flüchtete. Und diese Romane waren eher der lustige Frauenroman. Und heute bin ich wirklich nach 50 Romanen und 36 Jahren Schreiberfahrung an einem ganz anderen Platz.
In der Musik würde man ja sagen, von der heiteren Muse ins ernste Fach, zu Geschichten, die das Leben schrieb. Wie kam es dazu?
Sehr guter Vergleich. Also in der Musik als Sängerin hätte ich inzwischen ja auch mein Fach gewechselt. Von der, keine Ahnung, jungen Koloratursopranistin, die du nur als junges Mädchen singen kannst, bis hin zum dramatischen, schweren Fach, was du eben dann auch erst singen kannst, wenn du Lebenserfahrung hast und wenn du älter bist. Und genau das ist mit meinem Schreiben passiert. Vom heiteren, sorglosen Frauenroman in der Garage bis hin zu wahren Lebensgeschichten, die mir meine Leserinnen und Leser anvertrauen, war es ein weiter Weg. Und natürlich musste auch ich persönlich eine Entwicklung am eigenen Leibe durchmachen und erfahren und auch durch Krisen gehen, bevor ich so reif war, dass ich heute auf die Menschen mit ihren Schicksalsgeschichten eingehen kann.
Was ist ein Tatsachenroman? Können Sie uns das näher erklären?
Wie gesagt, die Menschen haben alle etwas zu erzählen. Sie haben alle eine eigene Geschichte, mal spannender, mal weniger, mal dramatischer. Und gerade die Menschen, die noch im Krieg groß geworden sind, die letzten Zeitzeugen des Krieges oder beispielsweise des geteilten Deutschlands aus der damaligen DDR, die Fluchtversuche hinter sich haben, die im Gefängnis saßen, oder auf Menschen, deren Mütter noch die Flucht aus Deutschland erlebt haben und als die Russen kamen. Ich habe eine Geschichte von einer damals 16-jährigen Ukraine-Deutsche, die nach Sibirien verschleppt wurde und dort 12 Jahre lang bei minus 35 Grad Zwangsarbeit machen musste und auch noch 8 Kinder bekam in dieser Zeit von einem anderen Zwangsarbeiter. Solche Geschichten werden mir gebracht oder geschickt. Mir werden Tagebücher geschickt, mir werden Briefe geschickt. Daraus mache ich einen Tatsachenroman. Das heißt, ich veröffentliche das nicht 1:1, sondern ich selektiere daraus das, was ich transportiere. Und mit Hilfe meiner professionellen Schreibtechnik bringe ich es dann in eine Form, die wirklich jeder lesen will. Und ich glaube, inzwischen habe ich die Erfahrung, mein Talent und eben diese tollen Zusendungen. Das zusammen macht jeden Bestseller aus.
Was fasziniert Ihre Leserschaft an den Tatsachenromanen?
Weil das Leben die besten Geschichten schreibt, die man sich beim besten Willen nicht ausdenken kann. Und nachdem ich 25 Romane geschrieben habe, die ich mir mehr oder weniger ausgedacht habe, merkt auch der Leser oder die Leserin, die mir seit 30 Jahren folgen, das sind wahre Schicksale. Das ist so unglaublich spannend. Und wenn man dann ein bisschen geschichtlich recherchiert, zu der und der Zeit im Zweiten Weltkrieg oder eben zu DDR-Zeiten, als der Kommunismus herrschte oder was auch immer, selbst in heutige Themen, die ja gerne verschwiegen werden, wie häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch in der Kindheit und was auch immer, kann jeder Leser sagen, ja, da war ich ja schon auf der Welt, aber das wusste ich alles nicht.
Ist das Verfassen von Tatsachenromanen eine größere Herausforderung als das Schreiben von fiktiven Romanen, beziehungsweise was schreibt sich leichter?
Alles hatte seine Zeit und ich denke, das Vergleichen ist da schwierig. Wenn ich mir einen Roman ausdenke, muss ich mir ja erstmal einen Plot und Figuren und Schicksalsstränge und Handlungsstränge und den roten Faden, das muss ich mir alles ausdenken. Habe aber dann natürlich auch die Freiheit, mit meinen Romanfiguren zu tun und zu lassen, was ich möchte. Bei einem Tatsachenroman ist der Stoff ja da. Der kam ja mit der Post ins Haus oder die Person saß hier und hat mir ihr Tagebuch oder die Briefe der Eltern oder was auch immer gebracht, dann habe ich natürlich bereits den roten Faden und aus Respekt vor diesem Schicksal werde ich mir nicht allzu große Freiheiten rausnehmen. Aber da ist dann die Technik gefragt. Wie bringe ich das jetzt unterhaltsam rüber? Wie vermeide ich Wiederholungen oder gar selbstmitleidiges Gründeln in irgendwelchen schweren Schicksals-Kindheitstraumata? Wie bringe ich jetzt Spannung, Tempo, Handlung rein? Lebendige Dialoge, lebendige Bilder. Und da würde ich sagen, das reizt mich im Moment sehr. Und wie gesagt, mit meiner Technik, es ist ein Handwerk, bin ich dem jetzt wirklich gewachsen? Und das erfahre ich natürlich erstens durch Platz 1 jedes Mal der Bestsellerliste und zweitens auch durch die unglaubliche Freude und Dankbarkeit des Protagonisten. So hätte ich es selber nicht erzählen können. Und drittens durch die Freude und Dankbarkeit der Leserinnen und Leser. So hat mir das noch niemand erzählt.
Sie tauchen oft tief in diese Lebensgeschichten ein. Viele Schicksale gehen unter die Haut. Empfinden Sie es mitunter als schwierig, sich davon abzugrenzen? Wie kann dieser Spagat zwischen Nähe und Distanz gelingen?
Ich bin ja zum Glück keine Therapeutin. Und das sage ich auch immer zu den Menschen, die hier sitzen und auch oft weinen. Ich helfe dir, deine Geschichte wirklich gut zu formulieren und für ein großes Publikum rüberzubringen. Aber ich bin jetzt nicht deine Therapeutin und werde nicht in deine seelischen tiefen Abgründe mit dir gehen oder deine Traumata. Das muss ein Fachmann oder eine Fachfrau machen. Insofern kann ich mich dann auch distanzieren und ich bin voll drin, wenn ich einen Tatsachenroman schreibe und ich schreibe ihn auch immer in der Ich-Form. Also ich krieche so sehr in die Protagonistin oder in letzter Zeit auch mehrfach in den männlichen Protagonisten hinein. Ich versetze mich in sein Innenleben hinein, aber ich erzähle es. Ich bewerte es nicht, ich repariere keine seelischen Wunden. Ich transportiere es und zwar so, dass es jeder Mensch gut lesen kann.
Wie viele Einsendungen bekommen Sie so etwa im Monat oder in der Woche?
Täglich mehrere. Und ich bemühe mich auch, täglich schnell zu schauen, was lese ich wirklich, was lese ich von Anfang bis Ende, was nehme ich mit auf meine nächste Reise. Ich habe immer einen Koffer nur mit Einsendungen. Mit welchem Stoff lohnt es sich, mich länger zu beschäftigen? Und bei welchem Stoff, und das sehe ich relativ schnell, schreibe ich einen sehr wertschätzenden, dankbaren, aber doch eindeutigen Brief. Danke, das eignet sich eher nicht für eine große Öffentlichkeit.
Würden Sie eventuell auch Ihre eigene Biografie schreiben oder planen Sie dies?
Nein, ich glaube, dass mein Leben eigentlich hinlänglich bekannt ist und auch wirklich nicht so furchtbar dramatisch oder spannend, dass man daraus einen Roman machen könnte. Es gibt so unglaublich tolle Geschichten von Menschen, die ein wirkliches Schicksal erlebt haben und überlebt haben. Und denen fühle ich mich eigentlich verpflichtet. In deren Dienst möchte ich mich weiterhin stellen.
Mehr zu Hera Lind und ihren Büchern erfahrt ihr unter www.heralind.com. Von einem Schreibmensch zum anderen.
Mein Name ist Barbara Pachel-Eberhardt. Ich bin Autorin, bin Schreibpädagogin und bin eine Frau, die das Leben liebt und die Menschen und ihre Geschichten liebt.
Ich habe mich neu in mein Leben hineingeschrieben. In Buchform, im Tagebuch und auf vielen losen Zetteln, schreibt Barbara Pachel-Eberhardt auf ihrer Website. Bevor ihr Mann und ihre zwei Kinder im Jahr 2008 nach einem Autounfall in den Himmel übersiedelt sind, wie sie es nennt, war sie keine große Schreiberin. Inzwischen hat sie mehrere Bücher rausgebracht, darunter den 2010 erschienenen Bestseller 3-4. Barbara Pachel-Eberhardt wurde 1974 in Wien geboren. Sie spielte Querflöte und studierte das Instrument einige Zeit an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Sie war auch Lehrerin und arbeitete später mit ihrem Mann Heli als Clown-Doktor in Krankenhäusern. Heute gibt sie Schreibworkshops und ermutigt Menschen dabei, Geschichten zu Papier zu bringen. Mit Martina Raab spricht sie über ihren Weg zum Schreibmenschen, die Wirkung von Schreiben und sie gibt ihren Lieblingsschreibimpulspreis.
Ja, Frau Pachel-Eberhardt, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Interview. Sie bezeichnen sich selbst als Schreibmensch. Was bedeutet das?
Schreibmensch ist ein Wort, das ich irgendwann für mich selbst kreiert habe und für mich selbst und für die Menschen, die mit mir schreiben. Sagt man Autorin, dann steht immer so das Produkt im Vordergrund. Dann glauben alle, man hat schon 7 Romane geschrieben, dann muss man schon erklären, nein, man schreibt über das Leben, man schreibt Kolumnen, man schreibt Bücher aus dem eigenen Leben geschöpft. Und Schreibmensch ist für mich das Wort, das den Prozess in den Vordergrund rückt, der einfach sagt, das Schreiben gehört zu meinem Leben und mein Leben wäre nicht das, was es ist, wenn ich nicht ständig Stift und Papier irgendwo in der Nähe hätte.
Wie kamen Sie auf die Idee, Schreibworkshops anzubieten?
Diese Idee oder dieser Wunsch entstammt dem großen Glück, das ich in meinem Leben hatte. Ich bezeichne es als Glück und wer mein Buch 4-3 kennt und meine Lebensgeschichte weiß, dass da auch ein großes Unglück dran hängt. Aber das Glück hat bedeutet, ich wollte schreiben über das, was mir widerfahren ist, über den Tod meiner Familie, über das, was mich zuerst mal in der mündlichen Sprache sprachlos gemacht hat. Und das Papier war so wunderbar, weil ich konnte da mir Zeit nehmen, ich konnte Worte finden und ich konnte mein Leben letztlich so aufschreiben, wie ich es stehen haben will und wie ich ihm Dauer verleihen will. Und das Glück war, dass mich dann ein Verlag, ein Verleger unter seine Fittiche genommen hat und ein Jahr lang ganz intensiv mit mir gearbeitet hat. Und das hieß, ich habe gelernt, wirklich an Texten zu feilen und damit auch an meinem eigenen Leben zu feilen und ein Werk daraus zu machen, etwas Gutes. Dieses Glück, dass ein Verleger, ein wunderbarer Verleger kommt und sagt, kommen Sie, wir arbeiten jetzt ein Jahr miteinander, das hat ja nicht jeder Mensch. Aber ich wollte dieses Glück anderen zugänglich machen. Und so habe ich gesagt, okay, all das, was ich gelernt habe, all das, was ich begriffen habe, das möchte ich jetzt selber weitergeben. Und das tue ich bis heute, seit über 12 Jahren.
Sie sind Schreibpädagogin. Welche Ausbildung benötigt man hierfür und wie wird man das?
Man braucht keine Ausbildung. Man braucht die Liebe zum Schreiben, man braucht die Fähigkeit, sich selbst bei dem, was man tut, zu beobachten, zu reflektieren. Und man braucht, glaube ich, die Fähigkeit, vor allem Menschen zuzuhören und mit Menschen gerne zu arbeiten. Aber natürlich gibt es wunderbare Ausbildungen. Ich habe eine Ausbildung gemacht in Graz, die heißt Poesie und Bibliotherapie. Es gibt aber auch in Wien das Writer Studio. Es gibt andere Ausbildungsstätten. Mittlerweile schießen die auch ein bisschen wie die Pilze aus dem Boden. Also Bibliotherapie, Poesietherapie, Journal Writing, Journal Therapy. Das sind alles so Schlagworte, die man eingeben kann.
Sie bieten Workshops zu unterschiedlichen Themen an. Ein Workshop trägt den Titel »Ein Wochenende mit dir«. In der Beschreibung dazu auf Ihrer Homepage heißt es »Ein Kurzurlaub mit einem Menschen, der schon im Himmel wohnt und in Wirklichkeit leider nicht mehr mit dir verreisen kann«. Wie darf man sich diesen Workshop vorstellen? Erzählen Sie uns Näheres darüber.
Im Zentrum dieses Workshops steht die Idee, oder eigentlich eine Anti-Idee. Weil wenn jemand stirbt, wenn geliebte Menschen sterben, dann vergeht oft nicht viel Zeit und man hört von Menschen, du musst jetzt loslassen. Und du musst sie gehen lassen. Es hat was Wahres und andererseits finde ich, man muss sich nicht künstlich was abschneiden. Ich finde, die Liebe sollte nie abgeschnitten werden, egal ob ein Mensch lebt oder tot ist. Und mein Ansatz für Trauerarbeit ist, wir stellen uns ein auf eine neue Art der Beziehung, die durchaus anders ist als die zu lebendigen Menschen. Aber man kann auch in dem Sinn Beziehung genießen, Beziehung leben, Beziehungsarbeit leisten. Das versuche ich in diesem Workshop und es klappt wunderbar. Also wir arbeiten an Erinnerungen, wir arbeiten natürlich an Gefühlen. Was irrsinnig schön ist, ist die Gruppe, die oft zusammenkommt, weil Menschen kommen, wo Trauerfälle schon ganz lang her sind und andere, wo es ganz frisch ist. Und wir profitieren so sehr voneinander.
Haben Sie einen Lieblingsschreibimpuls, den Sie uns gern verraten wollen?
Nehmen wir mal ein Blatt A4 Papier. Das Schönste, was man damit machen kann, ist es um 90 Grad zu drehen ins Querformat und dann loszuschreiben und am besten nicht links oben zu beginnen. Das macht man im Querformat automatisch auch nicht, weil einem dieses andere Format das Gefühl von Aufsatz, von Schule einfach sofort wegnimmt und schon ist man freier. Und dann gibt es viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Einzelne Schreibkleckse zu schreiben oder unleserlich zu schreiben und sich selbst überraschen zu lassen, was dann kommt in den Gedanken. Ich habe keine Lieblingsschreibübung, weil es einfach jede Art zu schreiben was anderes auslöst. Und dafür bin ich ja Spezialistin geworden, zu wissen, was erreicht man mit welcher Technik.
Denken Sie, dass es ein Fach wie kreatives Schreiben in der Schule geben sollte? Und falls ja, warum?
Oh ja, unbedingt. In meinen Kursen sitzen so viele Deutschlehrer, Lehrerinnen, die alle mit dieser Liebe zur Literatur und zur Sprache und zu dem, was Sprache möglich macht, in ihrem Beruf gestartet sind. Und die meisten von ihnen sind inzwischen frustriert, weil sie sagen, wir schreiben nur mehr Gebrauchstexte, Bewerbungsschreiben und was weiß ich was alles, Gedichtinterpretationen, schön und gut. Aber die Liebe zur Sprache und zum Selbsterschaffen von literarischen Werken, die würden sie alle so gern weitergeben. Und das hat in der Schule leider wenig Platz. Also ja, unbedingt bin ich eine Verfechterin.
Wäre die Welt vielleicht sogar ein klein wenig besser, wenn viele Menschen schreiben und über sich selber reflektieren würden? Kann Schreiben Wirkung haben? Wie sehen Sie das?
Ich arbeite jetzt seit über 12 Jahren mit Menschen, die schreiben. Und ich arbeite mit manchen Menschen auch schon seit vielen, vielen Jahren, seit 5, 6, 7 Jahren durchgehend. Und ich darf bezeugen, was Menschen für eine Entwicklung machen, wenn sie schreiben, was sie für Mut fassen, wie sie aber auch lernen, sich selbst und ihre aktuellen Gedanken, ihre aktuelle Meinung nicht so bierernst zu nehmen, weil man über das Schreiben einfach merkt, heute schreibe ich das eine hin, morgen vielleicht das andere. Im Schreiben zeigen sich unter der Oberfläche meine ganz wesentlichen Themen, das, woran ich wirklich im Grunde meiner Seele glaube.
Die eigenen Gedanken zu Papier bringen, hat Schreiben für Sie persönlich etwas mit Lebenskunst zu tun?
Ja. Gut zu leben und sich dem Leben wirklich zu stellen, ist eine Kunst. Und als Musikerin sage ich, was gehört zu Kunst? Zur Kunst gehört diese ganz eigenartige, paradoxe Mischung zwischen Üben, Gewissenhaftigkeit, dem Beherrschen und andererseits der Hingabe und dem sich Anvertrauen von dem Fluss, der im Moment kommt. Und das können wir beim Schreiben ganz wunderbar üben, weil wir wissen nie, was das nächste Wort oder der nächste Satz sein wird. Also den Menschen möchte ich sehen, der sich ein Blatt Papier nimmt und schon weiß, was rechts unten stehen wird, wenn er links oben beginnt. Den gibt es nicht, glaube ich. Und so ist Schreiben immer ein Akt des Vertrauens und gleichzeitig aber auch einer, an dem wir sehr mitgestalten dürfen. Und insofern ist es ein guter Spiegel.
Kann Schreiben auch eine Art Therapie sein? Und falls ja, warum?
Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil ich selbst auch seit dem Tod meiner Familie vor 14 Jahren gehe ich sehr regelmäßig in Psychotherapie, einfach als, ich nenne sie immer meine Seelenwaschmaschinenstunde. Und ich möchte diese Erfahrung nicht missen. Und ich weiß, dass es Prozesse gibt, für die es ein Du braucht. Und zwar wirklich ein reales, menschliches Du, das einem überraschende Fragen stellt oder das nachfragt, da wo man gerne nicht hinschauen will. Und da ist das Tagebuch, also man kann so weit kommen, aber aus dem Kaltstart heraus dahin zu kommen, das wäre schon Glückssache. Ich finde, dass das Tagebuch die Therapie unglaublich gut ergänzen kann, dass man Prozesse aus der Therapie integrieren kann, dass man andererseits im Tagebuch Themen finden kann, die man in einer Therapie dann bearbeiten, besprechen will. Wer sich das jetzt nicht leisten kann oder irgendwie aus einem anderen Grund nicht jede Woche in Therapie gehen will oder kann, kann mit dem Tagebuch schon sehr, sehr weit kommen. Und ich glaube, in der Kombination aus selbst zu Hause schreiben und immer wieder auch in Gruppen zu gehen und sich gegenseitig mit Texten zu inspirieren, zu befruchten, das ist schon etwas, was sehr, sehr viel mit der Seele macht und was durchaus auch heilsam und heilend wirken kann.
Schreiben Sie selbst lieber am Laptop oder von Hand?
Beides, unbedingt beides, je nachdem, was ich mache. Wenn ich auf Ideen kommen will, wenn ich einfach mal loslassen will oder einfach mal sammeln, ganz wild durcheinander, dann schreibe ich immer mit der Hand und zwar ich immer im Papier mit Querformat. Ich schreibe auch auf verschiedenen Formaten, quadratisches Papier mag ich sehr gerne zum Beispiel. Ich arbeite auch gerne mit Farben auf buntem Papier. Ja, und am Laptop schreibe ich dann, wenn ich längere Texte schreibe, weil da ist es mir mit der Hand einfach zu anstrengend. Ich merke auch oft in Kursen, wenn ich Leute bitte, eine Geschichte zu schreiben und sie schreiben mit der Hand, dann sind sie der Kritik gegenüber nicht sehr aufgeschlossen. Also ich bin sowieso eine, die immer sehr positiv und liebevoll kritisiert, aber wenn ich am Computer Gedichte schreibe, dann ist es so leicht, mal eine Zeile zu löschen oder wieder hinzuschreiben oder Strophen umzustellen. Und das alles schaut am Papier mit der Hand dann so nach Schmirage aus und dann ist oft der ästhetische Sinn beleidigt. Und dann wirkt es so, als wäre man, würde man sich als Ego jetzt an seinen Text klammern. Ich finde, der Computer hat schon was. Also er regt nicht so viele Hirnzellen an. Das sinnliche Denken ist immer gut, wenn man das mit der Hand aufweckt. Aber dann, um in diesen Spielgeist und diese Leichtigkeit zu kommen, dafür verwende ich gerne den Computer.
Viele Menschen haben Scheu vor dem Schreiben. Manche haben möglicherweise Erinnerungen an die eigene Schulzeit, wenn zum Beispiel der eigene Stil einer Lehrkraft nicht gefiel und beurteilt wurde. Was sind Ihre eigenen Erfahrungen damit?
Ja, da kann ich ein Lied davon singen. Ich hatte eine Deutschlehrerin, die mich wirklich nicht gemocht hat. Diese Wellenlinien unter den Worten und daneben das A für Ausdrucksfehler. Und ich habe nie in 6 Jahren Gymnasium habe ich nie eine Antwort bekommen darauf, was eigentlich ein guter Ausdruck ist. Es war immer nur falsch. Und ich war vor Deutschschularbeiten viel aufgeregter als vor allen anderen. Mathematik, Latein war mir alles egal, Englisch, Französisch. Deutsch war die Hölle. Und dann habe ich Gott sei Dank in der 7. Klasse eine andere Lehrerin bekommen, die mich plötzlich gesehen hat, die mich geschätzt hat, die mir auch Bücher empfohlen hat, mit der ich immer wieder privat auch in der Pause geredet habe. Und das ist eine Lebenswende, ja. Ja, und was ich Menschen empfehle, es gibt viele Schreibtechniken, die uns befreien von diesem Schultrauma oder von dem Schuldruck. Eine der liebsten, die ich habe, ist eben so zu schreiben, dass man es nicht lesen kann. Also entweder in unleserlicher Schrift oder zum Beispiel eine A5-Seite mal voll zu schreiben, zu schmieren, auch gern leserlich und dann einfach, wenn man rechts unten angekommen ist, links oben wieder zu beginnen. Das heißt, über die eigene Schrift drüber zu schreiben. Und nach dem 2. Durchgang kann man schon fast nichts mehr lesen und nach dem 3. kann man überhaupt nichts mehr lesen. Und so befreit sich die Hand und es rückt mehr dieser Schreibprozess und das Finden der eigenen Worte in den Vordergrund.
Dein Leben als Buch, so der Titel Ihres neuen Online-Kurses. Was erwartet einen da und kann wirklich jeder und jede seine bzw. ihre eigene Geschichte schreiben?
Wenn man Geschichten in den Plural fasst, auf jeden Fall. Das Schreiben von Lebensgeschichten, das kann jeder sofort und das ist unglaublich bereichernd und schön. Jetzt die Geschichte mit großem D, I, E. Das ist oft der Wunsch, mit dem Menschen in meinen Kurs kommen. Ich bekomme halt auch durch mein eigenes Buch 4-3 sehr, sehr viele Anfragen von Menschen, die sagen, ja, ich habe was erlebt, was Schicksalshaftes, was ganz Großes in meinem Leben und ich möchte darüber ein Buch schreiben. Und in diesem Kurs habe ich eigentlich 2 Anliegen. Einerseits natürlich all das Rüstzeug zu vermitteln, Schreibtechnik, Aufbau vom Buch, Finden des zentralen Themas und so weiter. Und gleichzeitig habe ich noch eine 2. Agenda, nämlich Menschen auch für das Schreiben kleiner Geschichten zu begeistern. Und ganz oft passiert es in meinem Kurs, in den Gruppen, mit denen ich arbeite, dass die Menschen sagen, ich wollte über mein großes Schicksal schreiben, über den Tod meines geliebten Mannes, über meine Krebserkrankung, über das Abbrennen meines Hauses. Und dann im Kurs schreiben wir aber zuerst mal kleine Geschichten, Kindheitserinnerungen über Glücksmomente im Leben, über den ersten Kuss, über so. Und wenn Menschen dann irgendwann sagen, ich habe bemerkt, es gibt so viel Schönes in meinem Leben, dass sich das Schicksal gar nicht mehr so wichtig macht, dann grinsen sich immer von einem Ohr zum anderen und sagen, jetzt hast du die freie Wahl, worüber du schreiben willst. Und manche entscheiden sich dann für das Schicksalsbuch. Und andere sagen, nein, eigentlich möchte ich. So wie Mark Twain so schön sagt, jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr erreicht hat, hat genug erlebt, um für den Rest seines Lebens Geschichten zu schreiben.
Könnten Sie diesen Satzbeginn vervollständigen? Schreiben heißt für mich.
Schreiben heißt für mich, immer ein Ohr zu haben, das mich bedingungslos liebt, annimmt und hört.
Die beiden Gespräche führte Martina Raab. Nähere Informationen zu den Schreibcoachings von Barbara Pachel-Eberhardt findet ihr auf ihrer Webseite mein-lieblingsleben.at. Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen könnt ihr unter www.kma.at nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.